Ausgabe der Fussi-Check mit Julian und Martin.
Das 15. Türchen haben wir geöffnet und es verbirgt sich ein Fussi-Check dahinter. Hallo Martin, herzlich willkommen in der Weihnachtszeit.
Ach, das ist ja aber eine schön adventliche Überraschung. Nachdem wir das jetzt das letzte Mal ja gar nicht gemacht haben im November, wir haben uns ein bisschen aufgespart für die Vorweihnachtszeit. Ich habe auch noch gar keinen Glühwein getrunken und nichts heute.
Echt nicht? Schon.
Ja.
Ist ja auch sehr teuer geworden. Man kann ja nur einen trinken pro Weihnachtszeit.
Ja, ich muss ja noch meinen Bausparvertrag kündigen, dann hole ich mir vielleicht auch noch einen. Ansonsten, ja, schön, dass wir wieder hier sind. Im Fussi-Check lesen wir ja wieder Kommentare vor, holen nochmal Vergessenes nach und so weiter. Ich habe schon alles vergessen, ehrlich gesagt, weil es jetzt ewig her seit dem letzten Fussi-Check. Ich glaube, ich muss mich noch bedanken für alle Menschen, die mir vor 2 Monaten zum Geburtstag gratuliert haben. Vielen Dank. Ich habe alles sehr, sehr aufmerksam gelesen und habe mich sehr gefreut, aber ich
wie war das denn als Prominenter mit einem runden Geburtstag? Kriegt man da das Gegenteil eines Shitstorms? Kriegt man da so eine Flut von Liebe plötzlich, weil sich alle melden?
Also erstmal, wer ist hier rund und wer ist hier prominent? das war, also ich selten gratulieren einem Leute, die einen nicht leiden können. Also ja, zumindest nicht so in erster Linie. Was?
Ja, das haben doch sicherlich alle mitbekommen. Oder haben sich nicht diesmal nicht mehr gemeldet als sonst?
Also es wurde nicht in der Tagesschau berichtet. Ich bekam keinen Brennpunkt. Nichts ist passiert. Nicht mal der WDR hat nicht mal alte Zimmerfrei-Folgen wiederholt oder sonst irgendwas. Gar nichts war. Ich war ja auch gar nicht da. Ich war nicht im Land. Ich war kurzfristig verschwunden und bin dann wieder aufgetaucht, als ich schon alt war.
Und keiner wusste, wo er ist. Er hat das auch seinen Freunden nicht gesagt. Du hast mir ein Bild vom Flughafen geschickt, hast aber nicht geschrieben, wohin du fliegst.
Nee, ich habe im ersten Mal in meinem Leben habe ich niemandem Bescheid gesagt. Ja. Kein, meine besten Freunde nicht, meine größten Feinde sowieso nicht. Keiner wusste, wo ich war. Also dann am Ende schon, aber also vorher nicht. Ich habe gesagt, dieser Tag wird für niemanden mit mir gemeinsam stattfinden. Das existiert einfach nicht. Aber ist egal. Dieser Tag heute findet statt. Wir beschäftigen uns jetzt lieber wieder mit Puppen. Wir haben das letzte Mal in unserer regulären Folge, in unserer immer noch aktuellen regulären Folge, über Nightmare Before Christmas gesprochen, was sehr viele sehr gefreut hat. Einige waren ein bisschen enttäuscht, dass wir nicht über die Muppets feiern Weihnachten geredet haben. Darüber reden wir halt irgendwann mal. Das kann ja auch mal passieren.
Okay, abgemacht.
Jetzt war erstmal Nightmare Before Christmas dran, weil uns das ja einfach am Herzen lag. Herkules hat dazu geschrieben, den Film habe ich vor Jahren zuletzt gesehen, als mein damaliger Schulfreund, der großer Tim Burton-Fan war, ihn mir wärmstens empfahl. Ich habe ihn dann, weil der Titel und die düster anmutende Ästhetik mich sehr faszinierten, auf DVD gekauft und war von dem Schauen bitter enttäuscht. Ein wenig gruseliges Musical vorzufinden, das so ganz anders war, als ich mir den Film im Vorfeld vorgestellt hatte. Seitdem habe ich den Film nicht mehr angerührt, er steht aber noch im DVD-Regal. Vielleicht werde ich ihn nach eurer schönen Podcast-Folge jetzt nach all den Jahren eine zweite Chance geben. Lieber Herkules, wer auch immer, ob du mal männlich oder weiblich bist, wissen wir nicht. Aber ich bin gespannt, ob der Film die zweite Chance überlebt. Das kann ja manchmal passieren. Also das hatte ich auch schon, auch in der umgekehrten Variante. Also Dinge, die man früher mal gesehen hat und ganz großartig fand, die man dann irgendwann nach Jahren sich wieder anguckt und denkt, naja, so doll ist es doch nicht. Oder eben Sachen, die man überhaupt nicht so prickelnd findet und dann erst Jahre später nochmal neu entdeckt und auf einmal eine ganz andere Ebene darin feststellt oder das doch irgendwie gut findet, weil sich ja auch der Geschmack irgendwie verändert. Ne?
Ja, aber das habe ich ja, glaube ich, auch gesagt bei Nightmare Before Christmas. Der Titel verspricht irgendwie doch etwas anderes. Ich habe auch wirklich, denke ich, vorher geglaubt, das war was ganz, ganz Gruseliges, was man kaum angucken kann als Kind.
Ja.
Es ist ja auch ein bisschen gruselig, aber es ist ja weit von dem entfernt, was es sein könnte. Also das kann ich schon nachvollziehen. Aber ich würde auch sagen, aus heutigem Blick siehst du vielleicht da ein bisschen mehr Kunst drin, kannst da ein bisschen mehr Schönheit erkennen, magst vielleicht die Lieder mehr, die einen als Kind vielleicht dann auch eher abgeschreckt haben. Also ich würde auch sagen, zweite Chance kann man versuchen.
Also ich muss
auch
sagen,
nicht so lang.
Also mir geht es ja selbst auch so hier, dadurch, dass wir das hier machen, du und ich, diesen Podcast und uns dann auch ein bisschen ja intensiver mit dem ganzen Puppenthema dann noch beschäftigen, als wir es vielleicht sonst im privaten Leben schon tun. Ich habe teilweise auch ein anderes Auge auf Dinge bekommen. Also ich hatte auch durchaus, ich sage jetzt nicht welche, aber es gab auch schon hier in diesem Podcast Themen, die ich mal auf DVD mir angeschafft habe, tatsächlich, die schon in meinem Keller aussortiert lagen, die ich dann für den Podcast wieder hochgeholt habe und die es geschafft haben, auch in meiner Wohnung zu bleiben. Der Keller ist immer so das Zwischenlager, also wo dann immer alles, bevor es dann doch zu eBay, zum Flohmarkt oder ganz hart zum Wertstoffhof gelangt, dann bleibt es erstmal eine Weile im Keller liegen. Und da haben es ein paar geschafft. Einige haben es auch wieder dahin zurückgeschafft, aber die wollen jetzt.
Bevor Martin Recherchesachen kauft, muss er erstmal in meinem Keller gucken, ob es nicht schon da liegt.
Das stimmt. Ich habe mir tatsächlich auch schon mal Sachen dann gekauft und dann ging ich in den Keller und dachte, oh, da liegt es ja schon.
Ja, in viel besserer Qualität.
Ja, gut. Ja, genau.
Ja. Nemo and the Dog hat auf Spotify kommentiert: Disney plus düster, aus der Ära fällt mir spontan das schwarze Loch ein. Sagt dir das was? Weil wir ja gesagt haben, hat Disney eigentlich auch düstere Filme gemacht?
Ich dachte erst, es wäre eine Frau, die auf der Reeperbahn arbeitet. Also ich kenne den Film vom Titel nach. Ich habe ihn nie gesehen. Aber hat, glaube ich, nichts mit Puppen zu tun.
Nö. In dem Sinne nicht. Nee.
Muss ich mir mal angucken.
So eine Art,
ich weiß, dass ich habe immer so diese Vorstellungen gesehen, früher als man noch, jetzt Opa redet jetzt vom Krieg, ich bin ja jetzt prominent und alt und rund. Ich bin ja noch zur Videotheken-Ära aufgewachsen in meiner Jugend. Und da hat man sich natürlich immer Sachen ausgeliehen. Und da hatte ich so eine von Disney, so eine Werbe-Videokassette. So was Verrücktes. Da gab es ja kein YouTube, keine Trailer, kein nix. Da hat man sich die Trailer auf Videokassette angeschafft. Da wurde mal irgendwie, konnte man sich das so umsonst irgendwo bestellen. Dann bekam man eine Videokassette. Und da war dann so eine halbe Stunde lang das komplette Disney, ja. Home-Video-Angebot wurde da so.
Aber man fand es toll, ne? Man
wurde
fand es
nicht
als Werbung.
Ich habe das rauf und runter geguckt. Da wurde dann immer so. Es war eigentlich nur Trailer für die Videos, die man von Disney ausleihen konnte. Und da erinnere ich mich, dass auch das schwarze Loch dabei war.
Ja, aber das sieht hier, ich habe mir das gerade mal angeguckt. Ich glaube, bis wir uns daran wagen würden, auch privat wird es noch ein bisschen dauern, weil es schon sehr Science-Fiction-Fantasy-artig ist. Also es sieht mir ein bisschen sehr nach Star Trek aus. Und
das ist so wie Tron. Das ist auch so ein Disney-Film. Der erste mit Computer-Filefanz dabei. Ne? So. Aber Weihnachten naht, warum nicht? Manchmal sperrt man sich ja über Weihnachten gerne mal ein, also ich, und guckt sich dann einfach durch irgendwelche schrabbeligen alten Filme durch.
Ja, ich meine, das Fernsehprogramm macht das ja auch. Ich habe mir ja mal angeschaut, was Heiligabend und erster, zweiter Weihnachtstag in der ARD und im ZDF gesendet wird tagsüber. Ja. Das hätte genauso auch in den 90ern laufen können. Das sind alles Schinken aus den 70ern. Da sind nicht viele neue Klassiker dazugekommen.
Pippi Langstrumpf und Michlaus Lönneberger.
Ganz
und,
genau.
Und dann erwische ich mich natürlich wieder auf ZDF Neo, dass ich mir wieder Ich heirate eine Familie von oben bis unten angucke.
Und RTL hat sich diesmal Sissi gesichert und versuchen das gegen Kevin allein zu Hause durchzudrücken.
Die alte Sissi oder die neue Sissi?
Nee, die alte von 1955 plus Teil 2. Und das finde ich interessant, weil das ist ja überhaupt nicht klassisches RTL-Fernsehen, dass sie das machen. Es wird mal gucken, was draus wird.
Ja, RTL hat ja jetzt auch den Pumuckl. Also von daher, die wuchern sich langsam zu einem öffentlich-rechtlichen Sender zurecht. Ne?
Genau.
Naja.
Wenigstens die. Ja, der Jörg Schmidt hat geschrieben, auch zu Nightmare Before Christmas: Wieder einmal tolle Bilder und Hintergrundinfos von euch. Für meine Töchter war der Film damals der erste Gruselfilm. Sie hatten aber keine Albträume davon. Das ist, glaube ich, auch so. Ich hätte immer noch Lust, mir ein paar Figuren davon zu kaufen, wenn die nicht so drahtig wären. Die würden bei mir ja ständig umfallen, das ist das Ding.
Die nicht so drahtig wären. Du kannst ja diesen Sack da hier, Oogie-Woogie,
ja, das wäre gut.
Pass auf, jetzt habe ich ein paar schöne Sachen hier. Vielleicht hast du auch was bekommen, ich weiß es nicht. Wir haben ja in der Folge darüber gesprochen, dass dieser Film ja insofern ein Phänomen ist, als dass er keinen deutschen Titel besitzt. Das heißt einfach nur The Nightmare Before Christmas, und da haben wir uns ja ein bisschen darüber unterhalten, dass es ja immer so, gerade in der Vergangenheit, für viele Filme wahnsinnig beschissene, blöde deutsche Titel gab. Und wir haben ja ein bisschen dazu aufgerufen, mal Vorschläge zu schicken, wie The Nightmare Before Christmas mit blöden deutschen Titel heißen könnte. So, und es kamen tatsächlich ein paar hübsche Ideen rein. Also von Sven Curly kam hier meine deutschen Namensvorschläge für den Film. Gerne auch in Kombi mit dem englischen Titel. Das macht man immer so. Mal vorne ist dann immer The Nightmare Before Christmas und dann kommt immer der blöde deutsche Titel danach. Ne? Also, Sven Curly schlägt hier zum Beispiel vor, Das Skelett und der Weihnachtsmann. Oder ja. Der Kürbiskönig rasiert den Weihnachtsmann, Teil 1. Oder jetzt geht der Kürbisterror erst richtig los. Blutrote Weihnacht. Blutrote Weihnacht finde ich super. Und noch schönere Titel kommen hier von wem ist das? Von Fossi van Voss. Hat 5 tolle Vorschläge. Finde ich alle super. Aha. Kann man alle nehmen. Also pass auf. Immer Nightmare Before Christmas vorne. Nightmare Before Christmas. O du Fröhliche, o du Schreckliche. Das klingt schon richtig wie so ein deutscher Titel. Wahrscheinlich gibt es ja, auch so das Filme. Stimmt. Dann Nightmare Before Christmas. Großer Schreck mit Kürbis-Jack.
Das ist gut. Das ist gut.
Oder Nightmare Before Christmas. Die kunterbunte Gruseltruppe. Das ist so ein bisschen, das ist so Togo am Nachmittag. Oder hier, ja, nächste ist Nightmare Before Christmas, ein Kürbis zum Verlieben. Oder, ah, das ist auch sehr schön, ist ja irre, der Weihnachtsmann trägt schwarz. Oh, finde ich alles super. Wenn ich was ausgelost hätte für diesen Wettbewerb, hätte davon irgendwas gewonnen.
Ja, wir haben das ja durchaus gelobt, dass das damals nicht so gewesen ist. Und dass wir sogar tatsächlich den Originaltitel auch bekommen haben. Das ist ja.
Vielleicht hört uns ja, vielleicht hört er uns ja Disney zu und übernimmt einen dieser Titel für sein Disney Plus Angebot. Damit es auch die Leute, die kein Englisch sprechen, wissen, worum es da geht.
Malvine oder Malwine, man weiß es ja nicht so genau, hat geschrieben: Super Folge, nur eine ganz, ganz winzig kleine Korrektur.
Ja?
Jeffrey Katzenberg. Was ich wahrscheinlich wieder aussprechen müssen, war nie Chef bei Disney. Damals gab es ein unglaubliches Drama mit Katzenberg und Eisner. Katzenberg sollte der neue CEO werden. So hat Eisner so versprochen, aber als ich dazu kam, ist er abgehauen und hat DreamWorks gegründet. Ach, das kommt auch nicht von mir, sondern von einer sehr pingeligen Freundin, die eine Liebe für die Disney-Historie hat. Liebe Grüße an Ida.
Okay, vielen Dank für diese Aufklärung. Da war ich jetzt tatsächlich nicht so ganz im Thema drin.
Naja, das macht ja auch nichts.
Wir sind ja auch kein Disney-Podcast. Obwohl, nee. Wäre auch interessant wahrscheinlich. Aber da gibt es immer so viele, Disney-Hater. Ne? Ich meine, es gibt wahrscheinlich viele Gründe, Disney zu haten.
Wie stehst du denn so zu ganzen aktuellen Filmen? Also im Moment, gerade Stand jetzt, gehen ja alle in Zoomania 2.
Ja, habe ich jetzt erstmal grundsätzlich nichts dagegen. Würde ich mir eigentlich auch noch angucken. Aber irgendwie kam bisher noch nicht dazu.
Ja.
Also Teil 1 kenne ich. Teil 1 habe ich auch im Regal stehen tatsächlich. Nicht im Keller, im Regal. Und finde den ganz, ganz süß. Aber ich muss gestehen, es ist jetzt nicht so, dass das für mich der Film des Jahres ist. Also dass ich so sage, ich muss jetzt dringend ins Kino rennen, weil dieser Film läuft. Das ist so.
Ich hatte ja gedacht, dass Stromberg mein Film des Jahres wird, aber es ist, glaube ich, doch Pumuckl geblieben. Also,
den haben wir zusammen gesehen. Das können wir ja hier mal verpetzen. Nee, Julian und ich, wir waren im Kino.
Der war wirklich schön.
Der war putzig. Hat zwar nichts mit Puppen zu tun, fängt aber auch mit Puh an. Alles, was mit Puh anfängt, ist gut. Und deswegen können wir das auch sehr empfehlen. Ich kann auch sehr die zweite Staffel von Pumuckls neue Abenteuer beim RTL empfehlen.
Ja, besonders die Folge Der kleine Flori. Achtet mal drauf.
So schön.
Ja, so schön. Also das ist wirklich, sie haben es auch wieder geschafft, auch in dieser Staffel zumindest schon mal eine Folge zu bringen, die auch wieder die Älteren rührt.
Da lacht das Nerdherz, wenn man das
sieht. Ja, man kann so richtig, da müsste man auch noch mal so Screenshots vergleichen, ne, damals und nachgestelltes damals. So, naja.
So ich habe zum Nightmare Before Christmas gar nichts mehr. Wahrscheinlich gruseln sich noch alle und schreiben uns nicht.
Ja, ich habe nur so allgemeine Geschichten, also Leute, die mir geschrieben haben, wie sie Halloween feiern, das ist ja eigentlich mal das St. Martins Singen war, aber da kommt ja schon längst keiner mehr, als Kind würde das Verkleiden ja viel besser sein und ja, in der Tat, so St. Martins Singen, also ich wohne hier in der Nähe von einer Schule und da sind die losgezogen, die kleinen Kinder, Laterne, Laterne, ja gut, aber da sammelt man halt keine Süßigkeiten, ne? Ich finde das ja ganz süß, dass Halloween sich so durchgeboxt hat, aber ist ja auch nur ganz saisonal, das sind nur ein paar Tage und dann ist es schon wieder vorbei.
Ja, so richtig Halloween haben wir ja nun auch nicht.
Nee.
So gibt ein bisschen was mit Kürbis und bei ein paar Leuten denkt man, guck mal, wie lustig die sich als Grusel verkleidet haben und dann ist das gar nicht verkleidet. Ich erzähle jetzt eine private Geschichte. Ich war mal Ich weiß gar nicht, ob ich sie erzählen sollte. Doch, ich erzähle sie jetzt. Ich war mal auf so einer Party eingeladen, die so zum Thema Halloween angedacht war. Ja? So, ich glaube, es war eigentlich eine Geburtstagsparty, aber es war irgendwie so Thema war eben so Halloween. Also alle kamen verkleidet, so mit Blut über dem Kopf oder irgendwie so als Monster hergerichtet und so weiter. Und ich stand da so rum und dann war da so eine Gruppe von Leuten, die gerne ein Foto von sich so mit der ganzen Gruppe haben wollten. So, und wie gesagt, alle waren irgendwie monstermäßig verkleidet. Und dann dann bekamen die zu mir und fragten, ob ich das Foto machen könnte. Ich so, ja klar. So, dann habe ich das Foto gemacht und dann war der Blitz da irgendwie noch so an. Und dann guckte ich so auf das Display, auf das Foto. Und es gibt ja es gibt ja solche Kontaktlinsen, so die man sich so reinmachen kann, dass man so wie so Monsteraugen hat oder sowas, ne? So, und dann guckte ich auf dieses Foto und dann sah ich, dass der eine von denen so ganz, hat ja so ein richtig so ein knallendes, strahlendes Auge glotzte einen an und ich war ganz fasziniert und fand das ganz toll und ich wollte dem ein Kompliment machen und sagte, boah, das sieht ja toll aus mit dem Auge und so und das sieht ja richtig geil aus, richtig tolles Gruselauge, super toll, so und war ganz echauffiert, weil das so toll aussah, auf dem Foto, so richtig schön gruselig. Und hinter dem machten schon Leute schon immer so Gesichter und winkten immer so ab. Und ich hörte aber dummerweise nicht auf und machte weiterhin Komplimente über dieses schöne Gruselauge, bis mich irgendwann jemand zur Seite zog und sagte, halt deine Fresse, der hat ein Glasauge.
Oha.
Und ich habe erst gedacht, ja, das ist eine super Idee. Und peinlich. Und dann war ich den ganzen, und dann hat er natürlich nicht mehr mit mir geredet, aber ich war so fasziniert, weil ich habe in meinem Leben noch nie ein echtes Glasauge gesehen und ich wollte mir das gerne angucken. Ich finde sowas ja irgendwie spannend und dann ist der immer wieder an mir vorbeigelaufen und ich habe mich aber nicht getraut, dahin zu gucken, aber ich hätte es gerne mal gesehen.
An welchen Prominenten denken wir beim Stichwort Glasauge?
Entweder Inspektor Columbo oder Frank Elstner.
Ah ja, genau, Frank Elstner war gesucht.
Naja. So, das so. Ich habe aber jetzt ein Glasauge, also kein eigenes, aber ich habe eins hier, ich habe eins geschenkt bekommen vor kurzem, also von einer Puppenbauerin, die teilweise echte Glasaugen für ihre Figuren verwendet und jetzt kann ich es mir den ganzen Tag angucken und fotografieren, wie ich möchte. So, das hat alles nichts mit unserem Podcast zu tun, aber ist ja egal, wir können ja hier machen, was wir wollen. Ich habe noch ein bisschen was hier. Worüber haben wir denn noch so geredet?
Wir haben über den Spatz vom Wallraffplatz gesprochen.
Den Spatz vom Wallraffplatz. Jetzt muss ich überhaupt gucken, ob ich zu dem irgendwelche Anmerkungen habe.
Sonst kann ich ja einfach schon mal was vorlesen. Wir fangen doch einfach an. Knistertoni hat geschrieben, hallo ihr beiden, danke euch für die interessante Folge Abseits des Mainstreams. Ja, das ist eigentlich ein guter Untertitel, Popkultur, Abseits des Mainstreams. Wieder einiges gelernt. Besonderer Dank an Martin, der Bruno Bossetto mit der Serie Lilliput-Put aus der Sendung mit der Maus erwähnt hat, da diese Musik seit 37 Jahren in meinem Kopf herumschwirrt und ich nur endlich weiß, woher sie kommt.
Gern geschehen, ja.
Kann man sich den verehrst merken. Du ja sowieso, ne? Den hast du schon oft erwähnt.
Bruno ist ja super. Herr Rossi sucht das Glück, sag ich nur. Kann man sich auch schön über Weihnachten angucken.
Dori hat geschrieben, danke für diese Folge. Ich bin nämlich schon so alt, dass ich den Spatz als Kind gesehen habe. Viele Namen, die ich lange nicht mehr gehört habe. Peter René Körner. Pitt Flick. Fand die altkluge und vorwitzige Art als Kind immer lustig. Das mit dem Dialekt ist mir aber nie aufgefallen. Und wenn ich heute am Wallraffplatz vorbeigehe, denke ich immer noch an den Spatz.
Ach, wie schön. Ja, mir geht es ja genauso, ne?
Ja, so, ich denke, hier, ab und zu denkt noch mal jemand an den Spatz. Er ist nicht ganz weg.
Jedes Mal, wenn ich an diesem Platz vorbeilaufe, denke ich an diesen Spatz. Griffin Diary schreibt, die Spatzenpuppe ist ja schon süß. Aber ich verstehe nicht, warum man sich dazu entschieden hat, zwei riesige schwarze Perlen als Pupillen zu nehmen, die so weit hervorstehen. Ja, das wirkt auf mich richtig gruselig. Man hätte sie ja wenigstens auseinandersägen können, sodass nur Halbkugeln zu sehen sind.
Ja, naja. Die gucken ein bisschen weit raus, das stimmt.
Kann man eine Perle durchsägen? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht. Das ist wahrscheinlich noch das, also bei so älteren Figuren sieht man das aber häufiger, dass die mal so, ich glaube, Hase Cäsar hat auch so richtige so Perlen als Augen gehabt. Das machte man halt so. Das, was man halt so gefunden hat, hat man benutzt. Hauptsache es war schwarz und rund, egal ob das jetzt eine Kugel oder eine Halbkugel war. Ne? Das ist ja mal das Problem. Also ich meine, mittlerweile kann man alles 3D sich ausdrucken oder sonst irgendwas, aber das mag ich ja so beim Puppenbau eigentlich auch, finde ich das immer ganz spannend, dass man einfach ja Sachen zweckentfremdet, dass man einfach, es gibt ja nun wenig Fachbedarfsläden für Puppenbau, das heißt, man muss sich selber irgendwie so seine Materialien zusammensuchen und gucken, was man nimmt für seine Figuren, also was benutzt man als Augen oder als Nase oder sonst irgendwas. Und deswegen finde ich das erstmal in erster Linie recht kreativ, aber ich kann natürlich verstehen, dass man das auch ein bisschen gruselig findet. Ist halt ein Spatz mit wie heißt das, mit Basedorf-Augen oder Basedorf-Pupillen. Er hätte bestimmt Probleme, so eine Gruselkontaktlinse aufzusetzen.
Ja, das stimmt. Ich hätte als Kind wahrscheinlich eher so diese ein bisschen wollknäuelartige Optik von dem Spatzen wäre ein bisschen merkwürdig gefunden. Also man sieht ja schon so ein bisschen, er sieht auf den ersten Blick schon eher nach Material aus, so ein bisschen. Und kriegt das Leben danach erst rein.
Du, ganz ehrlich, es ist auch erst in erster Linie erstmal Material und dann kommt auch das Leben dazu. Ne?
Ja. Der Tilo hat geschrieben, wieder einmal eine sehr schöne Popkulturfolge, allgemein unterhaltsame, schöne Hintergrundinfos. Die Anekdote mit dem gefakten Drehteam fand ich sehr witzig.
Ja, tatsächlich.
Ja. Das fand ich auch.
So, hast du noch was Spatziges? Weil sonst komme ich hier so zur gemischten Tüte.
Also ich hätte sonst noch was, wenn du vielleicht noch irgendwie einen kurzen Schluck trinken möchtest oder was, der Gerd-Josef Pohl, der ja einen der Spatzen bei sich hatte, mindestens einen.
Wieso soll ich da was trinken?
Naja, weil jetzt eine Sprachnachricht kommt. Der hat uns eine ganz nette Sprachnachricht eingeleitet. Der hat noch ein paar Hintergrundfakten, die wir hier so nicht unterbringen konnten oder besser nicht anders wussten. Und die hören wir uns jetzt mal an. Er hat eine ganz tolle Erzählstimme.
Lieber Julian und lieber Martin, hier ist Gerd-Josef Pohl. Und ich danke euch sehr herzlich für euren wunderbaren Beitrag über den Spatzen vom Wallraffplatz im Rahmen von Popkultur. Ich kannte Spatzenvater Rudolf Fischer ja nun wirklich gut und ich bin mir sicher, er hätte seine helle Freude gehabt an diesem Podcast. Also dafür erst einmal ein ganz, ganz herzliches Dankeschön. Ein paar Kleinigkeiten für euren Fusselcheck. Also, ich glaube zunächst einmal, dass eure Annahme, dass es insgesamt 8 Spatzen gegeben hat, dass das stimmt. Ich meine mich ziemlich sicher zu erinnern, dass immer die Rede war von 6 Marionetten, die unterschiedlich lang geknüpft waren, die also an unterschiedlich langen Fäden hingen. Und 3 dieser Marionetten sind auch noch da. 2 befinden sich bei mir und die 3. in Privatbesitz. Und dann gab es eine Stabfigur, die von unten geführt wurde. Und diese Stabfigur, die ist heute auch bei mir und die benutze ich immer. Wenn man irgendwo mal einen Fototermin hat, dann kann man die am einfachsten mitnehmen und hat keine Probleme mit den langen Fäden. Und es gab eine ferngesteuerte Figur, so nannte das der Rudolf Fischer jedenfalls. Und das war eigentlich auch eine Marionette, deren Fäden aber nicht oben am Führungskreuz befestigt waren, sondern die man auf den Boden legen konnte. Dann kam da Stroh drüber oder Laub oder Kieselsteine oder irgendetwas, um die Fäden zu verdecken. Und dann konnte man durch vorsichtiges Ziehen an diesen Fäden die Figur bewegen. Das muss aber ziemlich aufwendig gewesen sein und schwierig in der Handhabung. Und deswegen glaube ich, dass diese Puppe gar nicht so oft im Einsatz war während der Dreharbeiten. Diese Puppe ist übrigens die, die heute im Puppentheatermuseum in Bad Kreuznach zu bewundern ist. Da habe ich die vor vielleicht 15 Jahren hingegeben und seitdem sitzt die da mit anderen Fernsehstars in der entsprechenden Vitrine. Und dann noch eine kleine Anmerkung zu dem Schauspieler, der damals den Mann mit dem Hut gespielt hat und der Aktentasche. Das war der Schauspieler Dr. Rudolf de Biel. Doktor der Philosophie, wenn ich mich richtig erinnere. und ein ganz wunderbarer Mann. Auch den habe ich ganz gut gekannt und der war beseelt vom Theater. Der brannte fürs Theater. Das war toll. Wenn man mit dem übers Theater sprach, dann ging einem das Herz auf. Der hat auch ein Buch geschrieben über die Schauspielkunst, dessen Titel mir aber gerade entfallen ist. Und er hatte sogar sein eigenes kleines Theater in Köln mit 50 oder 60 Plätzen. Eine Literaturbühne hat er sicher 10 Jahre betrieben. Und er kam dann noch einmal zu einer gewissen Popularität, als er für den WDR eine Fernsehserie drehte mit dem Titel Die Anrainer. Da spielte der einen Arzt drin. Und das war auch eine schöne Rolle. Und das hatte dann aber ein trauriges Ende, wie er mir erzählte. Er hatte wohl mit den übrigen Schauspielern der Serie eine gemeinsame Autogrammstunde im Rahmen einer WDR-Veranstaltung. Und während dieser Autogrammstunde erlitt er einen Schwächeanfall. Der war einfach dehydriert, nicht? Der hatte zu wenig getrunken an dem Tag und klappte dann also zusammen. Und daraus strickte der WDR dann ein Sicherheitsrisiko für die Produktion und schrieb ihn binnen weniger Tage aus der Serie raus. Ja, und das war eine Enttäuschung für ihn und eine Verletzung und eine Erniedrigung. Davon hat er sich im Grunde genommen bis zu seinem Tod nicht mehr erholt. Ja, das hat er als tiefe Demütigung empfunden. Und das war ganz tragisch. So hat er es mir jedenfalls erzählt. Und ich habe nicht den geringsten Grund, an seinen Worten zu zweifeln. Euch nochmal ein ganz herzliches Dankeschön für diese Popkulturfolge und alles Liebe und alles Gute und viel Erfolg. Und wenn ich euch mal unterstützen darf, sagt mir Bescheid, ich bin jederzeit für euch da. Tschüss.
Dankeschön, lieber Gerd. Endlich wissen wir zumindest ungefähr, wie viele Spatzen es tatsächlich gibt und dass man eine ferngesteuerte Puppe auch ohne Elektronik fernsteuern kann. Irgendwann müssen wir ihn auch nochmal besuchen, den Gerd und den Spatzen, oder?
Ja, das machen wir tatsächlich. So, ich weiß gar nicht, du bist ja relativ fit in Sachen Hallo Spencer, glaube ich, ne?
Relativ.
Weil hier gibt es eine Frage zu Hallo Spencer.
Gott sei Dank, kein Fusselcheck ohne Hallo Spencer. Das muss eine feste Regel sein.
So, pass auf. wisst ihr, ob, bei einigen Figuren steige ich schon aus, wisst ihr, ob Moritz, das war dieser Igel, glaube ich, ne?
Genau, letzte Staffel.
Wisst ihr, ob Moritz in einer Folge mal richtig vorgestellt wurde? Bei der DVD, die ich habe, war er einfach von der einen auf die andere Folge dabei. Zudem habe ich bei, keine Ahnung, wie das ist, bei Wladimir den Eindruck, dass sowohl sein Kopf als auch seine Hände sich wie die von Hein Blöd bewegen. Ich konnte leider nicht herausfinden, wer ihn gespielt hat. Vielleicht wisst ihr das ja.
Also wer Wladimir gespielt hat, weiß ich auch nicht. Also wir sind jetzt hier tatsächlich in den letzten 3 Hallo Spencer Staffeln, die auch schon alle kein Runddorf mehr haben. Ja. Als Moritz reinkam, das war 1999, da war das Runddorf schon im Kulissenlager für die nächsten 20 Jahre. Und da gibt es tatsächlich keine Einführungsfolge. Also so gesehen wurde Moritz offiziell vorgestellt und eingeweiht im Kinderkanal, im Kika. Die hatten damals zum 20-jährigen Spencer-Geburtstag 1999 eine Art Sondershow gemacht mit Spencer Poldi und dem damaligen Moderator André, Nachname vergessen. Und da ist Moritz vorgestellt worden. Und da haben sie Moritz noch gefragt, damals gespielt von Martin Lessmann, wo im Spencer-Dorf willst du denn wohnen? Und da hat er noch überlegt, ja, weiß ich nicht, vielleicht wohne ich überall. Spoiler, er hat nie richtig in Spencerdorf gewohnt, weil danach keine Rundorf-Staffel mehr kam.
Konnte sich die Miete nicht leisten. Toll, das weißt du alles außer. Und wer ist Wladimir? Das weiß ich selber nicht.
Wladimir, ja, der ist auch in diesen Magazinfolgen, nannte man das, dazugekommen, irgendwie Mitte der 90er. Der sah von der Optik so ein bisschen aus wie Zacharias Zuckerguss, wenn der dir noch was sagt.
Ja, der, oh ja.
Es war so eine Art Menschen-Stadtbewohner-Optik. Und der war so ein Freund von Spencer. Wer den gespielt hat, weiß ich nicht. Ich könnte mir aber vorstellen, da das schon die, sage ich mal, Sparflamme-Staffeln waren, dass sie einfach gesagt haben, komm, wir nehmen noch einen der Stadtbewohner, geben dem Charakter, dann braucht keiner der etablierten Puppenspieler hier rein. Könnte ich mir denken, aber das recherchiere ich bis zum nächsten Fusselcheck.
Ja, ist nicht so wichtig. Achso, und da kommt eine Zusatzfrage dazu. Wisst ihr vielleicht, was aus dem Banana-Mobil geworden ist? Ja, das wissen wir, Asche. Das ist abgebrannt. Es gab ja mal einen Großbrand in den Kulissenlagern von Studio Hamburg.
Ja.
Oder Studio Hamburg war es. Und da sind
ja das Kulissenlager stand tatsächlich in Buxtehude, so in der Nähe von Hamburg. Und das ist abgebrannt. Genau, und da war das Banana-Mobil mit drin.
Das kann man schwer aussprechen, das Wort, ne? Banana-Mobil.
Ich versuche es nicht nochmal. Nee. Ich müsste mal gucken, wenn ich ein Bild dazu finde, von dem abgebrannten Banana-Mobil, wo man auch so ein bisschen das Gerippe sieht, dann würde ich es jetzt einblenden. Wenn jetzt nichts eingeblendet wird, habe ich es nicht gefunden.
Ah, ja, also, aber es ist gruselig. Da ist das. Aber jetzt, wo du das gerade sagst, mit jetzt einblenden, das bringt mich direkt. Ah, als hätten wir uns abgesprochen, was wir nicht haben. Nee. Hier, zur nächsten Sache. Weil hier will nämlich einer wissen, wie das alles geht, was wir hier machen. Pass auf. Spielsatz-Fail schreibt: Mich würde übrigens mal interessieren, wie eine Folge bei euch technisch entsteht. Dabei geht es mir speziell um die YouTube-Folgen, die ja Martin macht. Naja, das stimmt nicht ganz, ehrlich gesagt. Also ich poste sie zwar, aber macht's der Julian. Ich gehe eigentlich davon aus, dass zuerst die Audiospur aufgenommen wird und dann alles andere zusammen editiert. Was? Und dann alles andere zusammen editiert werden. Mich irritieren dann aber die Momente, wo einer von euch dann scheinbar live ein Bild einblendet. Ich nehme an, ihr sagt das in dem Moment nur und dann wird das später reingeschnitten. Oder ihr haltet es in eure Webcam. Und wie funktioniert es mit den Audioausschnitten? Ich stelle mir die Nachbearbeitung sehr aufwendig vor, weil man die ganzen Momente anpassen muss, in denen auf andere Inhalte hingewiesen wird. Es wäre wirklich toll, wenn ihr das Geheimnis mal ein wenig lüften würdet. Also, wie machen wir denn das eigentlich?
Vielleicht kann man erstmal sagen, wenn Martin und ich uns gegenseitig Bilder zeigen, dann ist es schon so, dass wir uns die gerade zeigen. Wir haben hier permanent WhatsApp offen und sind hier quasi in einem permanenten Austausch. Und
wenn also vielleicht Martin mal, ich spule kurz noch ein Stück zurück. Tatsächlich ist es so, dass wir nicht, ich sitze in Köln und der Julian in Düsseldorf.
Ja, das ist viel zu weit weg.
So, also die meiste Zeit, ich glaube, wir haben zwei Folgen mal gemacht, wo wir irgendwie gemeinsam irgendwo waren. Aber sonst sind wir hier werden wir getrennt voneinander befragt. Genau. Und wir sind hier über dieses berühmte Internet verbunden. Und wir sehen uns nicht mal, sondern wir hören uns eigentlich auch nur, weil es ja ein Hörpodcast. Und dann, wie du gerade gesagt hast, schicken wir uns, während wir hier quasseln, immer die Bilder per WhatsApp hin und her.
Genau.
Jetzt kommst du
das wieder. Ist auch gut so, weil dann hat man in der Tat diese Live-Reaktion. Es wäre ja ganz blöd, wenn ich die Ratefigur schon 3 Stunden vorher sehen würde und so weiter. Also das ist tatsächlich so, wenn wir sagen, wir zeigen uns das, dann zeigen wir uns das auch, aber dann eben halt über WhatsApp. Und in der Tat, danach werden die Audiospuren aufeinander gelegt, dann wird der Podcast geschnitten. Wenn wir Audio-Einspieler haben, werden die noch entsprechend reingesetzt, damit ihr das nicht so hört, als wenn man das irgendwie vom Handy abspielt. Also sie werden danach noch reingeschnitten in die Folge. Und dann wird daraus quasi eine Videospur gemacht und in der Videospur gucke ich dann in WhatsApp, welche Bilder hatten wir, in der Reihenfolge und dann gucke ich ungefähr, wo die waren und dann werden die da entsprechend eingeblendet, damit das dann ein bisschen netter ist und Spotify kann zum Glück auch Videodateien verarbeiten, das heißt, da kann man das auch direkt sehen und das ist eigentlich ein schöner Service, den gerade wenige Audio-Podcasts anbieten, dass man auch was einblendet. Das ist in der Tat mehr Arbeit. Und ich werde Martin auch irgendwann mal bitten, ob wir mal wieder eine Videofolge machen wollen mit Kamera. Und zwar vor allen Dingen erstmal, weil es auch cool ist, ne? Dass man wieder was sieht und so. Aber bei einem Video ist die Nachbearbeitung deutlich geringer, weil das meiste dann live on tape aufgenommen wird.
Ja, da also, halte ich dann die Fotos wieder in die Webcam oder so. Und
ja, dann kann man das direkt an der Stelle, dann kann ich auch sehen besser. Also es ist ja auch immer schwer aus Audiodateien so eine Art Best-of und so. Man kann sich in Audiodateien, findet man sich nicht so gut zurecht wie in so einem Video. Und vielleicht machen wir irgendwann mal im Januar oder Februar mal wieder eine Videofolge, damit die Leute mal sehen, wie aufgeräumt es bei Martin ist.
Ja, und da muss ich aber vorher noch mal zum Friseur.
Du hast doch jetzt einen neuen Look. Du brauchst doch, kannst du den Friseur nicht sparen und das selber jetzt machen?
Ja, ich arbeite mich drauf hin. Ich habe mir die Haare abrasiert, weil also die meisten davon sind von alleine zurückgegangen. Und dann dachte ich, so, beim Rest helfe ich nach. Deswegen Ich habe mich dem Alter angepasst und gefügt und resigniert. Das wird nichts mehr mit dem Wuschelkopf, fürchte ich bei mir. Und da muss man jetzt.
Ja, aber das ist ja bei dir so eine gesunde Entwicklung gewesen. Es waren ja nicht plötzlich die Haare weg oder so.
Ja, aber es hat sich so gesund nach hinten entwickelt, dass es jetzt auch albern wäre, sich jetzt irgendwie eine neue, also mein Friseur sagt ja, ich wäre super Kandidat für eine Haarverpflanzung, aber nachdem ich mir das dann mal ausgiebigst angeguckt und habe erklären lassen, wie sowas funktioniert, habe ich mich spontan dagegen entschieden, dass ich sowas mache. Ja. Und diese ganze Perückengeschichte, die ja auch einige in diesem, machen, die so in der Öffentlichkeit stehen. Ich weiß mindestens 3 Moderatoren, die eine Perücke tragen, aber ich sage nicht mehr. das schließe ich auch aus.
Ja, 3 Leute plus Paddy Krötz. Der erzählt nämlich von selber immer.
Ach so, dann sind es nur 2.
Ach so. Okay, ich hätte noch was von Plant Boy, der hat zu unserem Peter Röders Interview was geschrieben. Er hat nämlich geschrieben, als Kind habe ich im gleichen Ort gewohnt wie Peter Röders und es war immer eine Art Mutprobe, dort mal ins Fenster zu schauen, ob man einen der Sesamstraßenfiguren erkennen kann.
Ob man als Samson durchs Bild läuft. Ja. Ja, und hat er was gesehen?
Das weiß ich nicht, hat er nicht dazu geschrieben. Bitte nochmal dazu schreiben. Das kann man ja, glaube ich, sagen. Wir hatten ja auch ein Bild auf Instagram gepostet. Wir haben Peter Röders vor 2 Wochen nochmal besucht.
Ja.
Und es geht mir aber auch so, wenn wir uns dem Gebäude nähern, da ist eine Magic drumherum. Das kann ich auch, als Kind kann ich das noch mehr verstehen, aber es ist immer noch da, auch heute. Also es ist schon irre.
Aber wir sind direkt reingelaufen, ne? Wir haben nicht, haben wir durchs Fenster vorher geguckt? Ich weiß es gar nicht.
Diesmal haben wir nicht vorher durchs Fenster geguckt, sondern sind direkt reingegangen.
Ja, ja. Ganz liebe Grüße an dieser Stelle, falls er uns zuhört.
Genau. Dann hat der Emilio geschrieben, lieber Martin und Julian, ich bin noch nicht so alt wie ihr, Klammer auf, 11. Klammer zu. Das ist völlig richtig.
Was, er ist noch nicht 11?
Er ist gerade 11. Ja. Aber ich bin schon seit Anfang an dabei. Manche Figuren kannte ich nicht, bei anderen andere schon. Ich hatte trotzdem immer viel Spaß und habe viel nerdiges Wissen gelernt. PS, bitte besprecht mal Jan und Henry.
Ja, vielleicht, das machen wir irgendwann mal. Aber das sind wir
wenn
ja noch mittendrin.
Wenn die Serie abgeschlossen ist.
Wenn wir abgesetzt werden.
Das glaube ich, passiert so schnell nicht. Also Jan und Henry sind ja inzwischen auch feste Figuren vom Kika. Also die werden ja mit dem Sender verbunden. Die wären ja schön blöd, wenn sie so einen Kult irgendwie in Gefahr bringen.
Ja, aber das hat manchmal damit nichts zu tun. Das weiß ich eben nicht. Das
aber vielleicht weißt du, was ist denn jetzt? Ich habe gesehen, dass der oder gehört, dass der Kika irgendwann aufhört zu senden und online weitermacht, aber das ist noch in weiter Ferne, ne?
Ach, das ist in weiter Ferne und er hört ja nicht auf. Also das gibt es noch eine Weile weiter. Das ist ja auch, glaube ich, alles noch nicht richtig entschieden. Und dann, das sind immer so, da ploppen immer so Nachrichten auf, die so halbgar sind. Und dann bleibt da nur die Hälfte bei irgendeiner liest dann wieder nur die Überschrift, Kika wird abgeschafft. So.
Genau.
Und so, dann kamen auch schon wieder 3 Leute, ja, was machst du denn dann ab bald? Weil dann hast du ja keinen Sender mehr. Denn ja, also erstmal. Es gibt es ja immer noch online, wenn, dann geht das ja im Internet auch noch weiter. Also das ist dann ein anderes System. Gerade und vor allen Dingen, dann kommen immer die Leute, die eh kein Fernsehen mehr gucken, die sich dann aber beschweren, dass es kein Fernsehen mehr gibt. Aber selber gucken sie keins, weil sie ja nur noch streamen oder sich was in der Mediathek angucken oder sonst irgendwas.
Ja, das ist so.
Dann seid ihr aber auch selber schuld. Also ich bin ja nach wie vor ein Freund des linearen Fernsehens und finde es dann auch manchmal ganz schön zu wissen, um 7:45 kommt irgendwas und das schalte ich dann an und so.
Ja, das hatte ich ja zuletzt beim Gottschalk-Abschied und das war in der Tat ganz rührselig. So, ich fand die Sendung am Ende halt viel zu lang, die muss ja nicht unbedingt bis in die Morgenstunden noch gehen, ja, aber an sich fand ich das sehr schön.
Ja, so, siehste, ich auch. Ja. So, was lese ich dir, was kann ich dir denn jetzt noch so Schönes hier vorlesen? Ich habe hier so viele Sachen noch.
Ach ja, dann mach mal.
Ja, warte, das... Hier habe ich eine Meldung gelesen, da weiß ich nicht mehr, was die Frage war. meistens markiere ich es mir und manchmal nicht. Ach hier, Jan und Henry, es sind ein paar Jan und Henry-Fragen hier zu den aktuellen Folgen, weil wir haben ja jetzt gerade offiziell Mitte Dezember. Das heißt, es liefen jetzt gerade die nagelneuen Folgen von Ein Fall für die Erdmännchen. Und wenn man es noch jetzt Es laufen immer noch samstags Jan und Henry die Fragenforscher. Also da kann man immer noch was sehen. Und da zu den neuen Folgen, da hatten wir jetzt ein paar Sachen drin, da möchte jemand wissen. Das Faultier bei den Fragenforschern hat ein Stofftier, das verdächtig nach Haselhörnchen aussieht. Gibt Aha. das vielleicht einen Haselhörnchen-Schnittmusterbogen, den man nachbasteln kann? Nee, gibt es nicht. Und dann möchte er noch wissen, ob das Zufall ist oder ob das eine liebevolle Anspielung ist. Das ist nicht so. Also wir hatten eine Folge Fragenforscher, da werden immer Themen ein bisschen aufgearbeitet. Also in dem Fall schlafen, wie kann ich gut einschlafen und warum muss man überhaupt schlafen und so weiter. Das ganze Thema Schlafen wurde behandelt. Die Folge war auch so langweilig, dass man dabei einschlafen kann. Und da gab es halt als Running Gag ein Faultier, was halt die ganze Folge über gepennt hat. Und das hatte ein Kuscheltier im Arm. Aber dass es aussah vielleicht ein bisschen wie ein Haselhörnchen, hat wahrscheinlich einfach damit zu tun, dass alles, was ich baue, aussieht wie ein Haselhörnchen. Weil ich kann ja nur eine Art von Puppe. So. Nee, war keine Absicht. Aber ich könnte es natürlich im Nachhinein einfach behaupten. Natürlich. Es war eine wahnsinnige Referenz, die ich da hergestellt habe.
Es ist einfach dein Stil, Puppen zu bauen. Ja, es ist mein Stil.
So, dann alle, weil wir jetzt zu spät sind, das hätte ich eigentlich im letzten Podcast vorlesen müssen, hätte man da noch mitmachen können. Das wanderte ein bisschen durch die Presse, was aber ganz schön war. Es gab eine große Versteigerung in Amerika, wo die Jim Henson Company tatsächlich Originalstücke versteigert hat. Man konnte ein Original Matt Fraggle und auch andere Fraggle-Puppen ersteigern und ganz viele Dinge von Dark Crystal auch und auch viel Kleinkramkrempel und eben auch ein paar echte Filmrelikte. Unter anderem konnte man auch die Schuhe von Miss Piggy, die sie bei The Great Muppet Caper getragen hat, konnte man ersteigern. Und ich habe hier kurz mal überlegt, als das bekannt wurde, dass das so eine Versteigerung ist, habe ich mir mal den Auktionskatalog angeguckt, was denn da so zur Debatte steht und habe auch kurz mal überlegt, ob ich denn vielleicht als kleiner Fanboy da auch irgendwas haben möchte oder mitersteigere, aber ich habe es dann natürlich aus verschiedenen Gründen nicht gemacht und als ich jetzt las, wofür die Miss Piggy Schuhe weggegangen sind, habe ich gedacht, wäre doch etwas teuer geworden. $20,000 oder mehr als $20,000 sogar hat da jemand her hingeblättert, um ein paar vergammelte Schuhe, wo zwei Schweinshaxen drin stehen.
Ein Duser brachte $57,600.
Ach ja, wäre ja ein Schnapper gewesen.
Traveling Matt 64.000. Das ist wirklich, also das ist alles von diesen hohen Sachen, ist alles über dem rausgegangen, was sie sich vorgestellt haben. Das finde ich auch interessant. Nur ein paar Figuren nicht. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, wo die waren.
Also ich sage schon mal an dieser Stelle, wenn jemand bereit ist, $20,000 oder auch €20,000 zu bezahlen für die Schuhe von Charming Traudel, ich würde mit mir reden lassen.
Ah gut, das ist gut. Dann ist das klar. Irgendwann wird es soweit sein. Ich finde ja, deine Sachen müssen irgendwann alle ins Museum. Oder halt unter den Hammer.
Meine Sache muss irgendwann unter den Hammer. Ja.
Ja. Es gibt nämlich ein paar Figuren. Kennst du die Hoops?
Kenne ich die Hoops? Über die haben wir doch hier schon gesprochen.
Ja, okay.
Habe ich dir die nicht sogar vorgestellt unter der Rubrik? Kennst du diese Figuren?
Kann sein. Die sind alle unter Wert weggegangen. Die wollten dafür mindestens 10.000 haben und die haben pro Hoop ungefähr 5.000 bekommen.
Da hat Henson noch 5.000 € bezahlt, dass sie einer nimmt.
Ja, das ist interessant. Aber alles andere ist wirklich zu extrem hohen Preisen weggegangen. Auch Kinoplakate, viel zu hoch für $200-$300, wo ich denke, aber kann man die nicht auf eBay sich besser? Vielleicht ist da dann der Reiz dabei, dass man weiß, dass es aus dem Henson-Archiv kommt. Aber es ist wirklich, also ist enorm was eingenommen worden. Würde mich wundern, wenn das die einzige Auktion bleibt.
Ja, dann müssen sie erst wieder ein paar Sachen zusammenbauen, ne?
Ja, oder zusammen suchen. Ein paar Duser werden sie ja wohl noch haben. Aber die haben ja auch einzelne Fraggles aus einzelnen Episoden weggebracht. Also ein klassischer Fraggle, so ein Episoden-Fraggle, der einmal oder zweimal vorkam, brachte so bis zu $45,000.
So ein Hintergrund-Fraggle oder sowas. Also so No-Name-Figuren wahrscheinlich eher, ne?
Ja.
Ja, ich meine, schon toll. Ich meine, ich hätte sowas auch gerne zu Hause stehen, aber aber dann so viel Geld habe ich dann auch nicht so mal eben im Portemonnaie liegen, dass ich das so raushauen könnte.
Ich weiß gar nicht, ob es wirklich Hintergrundfraggles sind. Die haben ja alle Namen und da wird auch eine Episode dazu genannt. Also man kann sie zumindest eindeutig zuordnen. Und das macht das Ganze ja schon irgendwie historisch. Naja. Ja. Nee, nicht nächstes Mal dann. Nächstes Mal zum nächsten runden Geburtstag. Das ist dann meiner. Da besorge ich mir dann so ein Fraggle.
Ja, okay.
Oder auch nicht. Aber bis dahin habe ich das Geld immer noch nicht zusammengespart. Nina hat aber geschrieben, meine Lieblings-Popkultur-Folge war bisher die von den Fraggles. Neben der geliebten Muppet-Show eben ganz klar zu meinem Fernsehuniversum gehörten. Hallo Spencer, nicht zu vergessen. Ihr habt mir so viele Erinnerungen zurückgeholt. Dafür möchte ich mich von Herzen bedanken. Es ist für mich als Puppen-Nerd sehr erleichternd, dass ich nicht alleine bin. Ja, Nina, dieses Gefühl habe ich jedes Mal, wenn ich diesen Podcast mache. Es ist sehr, sehr schön, dass ich endlich weiß, ich bin nicht ganz alleine damit. Abschließend habe ich noch einen Herzenswunsch, schreibt sie, auch wenn es sein kann, dass ihr mir diesen Gefallen wahrscheinlich erstmal nicht tun werdet, weil ihr schon genug auf dem Zettel habt. Mein absolutes Highlight wären die Wombles.
Oh, die fände ich aber auch mal spannend, ja.
Okay, dann schreiben wir die auf, Nina.
Die Wombles, ja, ja. Ist nur nicht so einfach ranzukommen. Es gibt 2 DVDs, ich glaube sogar mit der Ursynchronfassung. Das wurde ja 2-mal synchronisiert. Es gibt diese Urfassung, wo noch so also viele tolle Sprecher auf jeden Fall dabei sind. Und dann gab es eine 2. Synchronfassung, wo Didi Hallervorden alle Rollen gesprochen hat. Das ist eigentlich die Wombles-Fassung, mit der ich aufgewachsen bin. Aha. Was? Kennst du gar nicht?
Nee, dir nicht, das, den Fakt wusste ich nicht. Ich weiß,
tief im Wald, da wohnen die Wombles. Also, es war schön, ich habe das gerne, ich mochte dich. Es gab dann auch etliche Neuverfilmungen und ich glaube dann nochmal so eine 3. ganz grottige Verdeutschung, die ich dann ignoriert habe.
Ja.
Also, und dann gibt es da auch diverse, das ist so, die Wombles, das ist so ähnlich wie die Mumins, wo ich irgendwann den Überblick verloren habe, wie oft das noch verfilmt wird oder was es da noch für Spin-Offs oder Nachfolgeserien gibt. So, die Mumins gibt es auch eine ganz schöne, ich weiß gar nicht, ob das als Puppenserie geht das gar nicht mehr durch. Das ist mehr so Legetrick, aber so ein bisschen plastisch. Da macht Hans Clarin alle Stimmen. Ganz, ganz entzückend.
Oh ja.
Aber das, ja, immer schön der Reihe nach. Also Wombles schreiben wir uns auf, machen wir gerne mal.
Aber du hast gesehen, Nina, Martin ist ganz entzückt. Ein guter Vorschlag.
Ja, natürlich, wenn du das mit den Wombles,
dann so wie das in der Folge da, dann müssen wir das noch so ein bisschen nach hinten
schieben. Ja, die Hallervorden-Version gibt es leider nicht irgendwie. Also ist leider nicht erhältlich. Ich glaube, ein bisschen was vielleicht im Internet findet man eventuell dazu mal, aber ich habe irgendwo noch 1 oder 2 Folgen.
Ja, wer hat welche?
Didi Hallervorden hat 4 synchronisiert. Didi Hallervorden hat auch bei Familie Feuerstein ab und zu mit synchronisiert. Das weiß man alles oft gar nicht.
Aha, ja, das ist hart. Siehst du?
So,
aber ich nehme an, man hört ihn sofort raus. Damals war er doch auch bei Masked Singer, das hat man doch auch sofort gemerkt.
Ich nicht, ihr kennt da keinen, aber egal. So, hier möchte, was haben wir denn hier? Ach so, hier, Krankfried Jumpman, unser treuer Zuhörer.
Ja, hallo Krankfried.
Jumpman, schreibt mal wieder. Der möchte von mir wieder was wissen. 2 Sachen hier. Einmal, sag mal Martin, seit wann genau bist du bei der Sesamstraße? Also die Frage lautet, die Antwort lautet, habe ich vergessen, 2007 habe ich da angefangen. Ich meine, mich erinnern zu können, dass der Wolf früher einen türkischen Akzent hatte, aber das war noch vor Eine Möhre für 2 und die Stimme klang auch nicht nach Martin Reinl. Also es war nicht türkisch, es war italienisch und das war nämlich dann, also diese Puppe von dem Wolf, weil er schreibt hier noch, also das ist was anderes. Also pass auf, es gab diesen Wolf, diese Puppe der Wolf und da gab es in der Sesamstraße, es war noch bevor ich da anfing, dann haben sie da so eine Clip-Reihe herausgebracht, der Wolf vom Wörthersee. Und da hatte dieser Wolf aus irgendwelchen Gründen einen italienischen Akzent und dann gab es immer die Wörterfee. So, die Wörterfee vom Wörthersee oder so ähnlich. Dann kam immer, das war
Felicitas Woll.
Genau. So, die kam dann immer so als Fee aus dem Wasser. Und hat irgendwas mit Buchstaben erzählt, die Wörterfee halt. Und dann stand dieser Wolf da. Und das war der Carsten Hafke. Der Carsten kann nämlich ganz toll alle Akzente und Dialekte nachmachen. Und das war dann der Wolf vom Wörthersee. Und das war dann so eine Reihe. Und dann ist er, glaube ich, ab und zu auch nochmal in der regulären Sesamstraße aufgetaucht. Und dann hat man aber diese Puppe nicht weiter benutzt. Und dann kam ich irgendwann daher. Und fing da an und dann fing auch diese Serie Eine Möhre für 2 an und da hatte man dann die Idee, dass man diese Figur, diese Wolfspuppe da so als bisschen so diesen Antagonisten von Pferd und Wolle mit einbaut und bot mir das an, ob ich das machen wollte. Und dann sagte ich, ja, aber muss der denn nicht Italienisch reden? Und dann hieß es, nee, wir machen da jetzt einen anderen Charakter quasi draus. So, und deswegen hatte ich da die Möglichkeit, diese Figur quasi nochmal ganz neu zu formen. Also das ist einfach, das ist quasi gleiche Puppe, aber eigentlich ein anderer Charakter, der dann
dabei. Und musstest du diese neue Stimme und die neuen Charakter dann auch irgendwie, sagen wir mal, international absegnen lassen? Oder konntest du ganz frei?
Nee, das ging so. Also das international muss man sich das immer nur so absegnen lassen, wenn das halt Figuren sind, die es vielleicht jetzt in Amerika auch gibt. Also jetzt, ne, so wie bei Elmo zum Beispiel war es tatsächlich so, da musste ich damals noch da war ich dann sogar in New York und habe da Kevin Clash noch getroffen und so, der dann mir wirklich dann so beigebracht hat, wie ich den zu spielen habe und wie der reden muss und wie der lachen muss und so weiter. Und das machen eigentlich aber auch die anderen. Mittlerweile, da reist man nicht mehr so schön hin und her. Oder früher kamen teilweise die Amerikaner auch nochmal rüber und haben dann so kleine Workshops hier veranstaltet. Ich glaube, das Letzte, was ich mitbekommen habe, das war dann, als die Susi Klaus Abby Cadabby übernommen hat in Deutschland. Aber die hat es dann auch nur noch über Zoom-Konferenz machen können oder dürfen, wo sie dann mit der Originalspielerin aus Amerika irgendwie so eine Konferenz hatte und so.
Da hattest du ja dann quasi die besseren Zeiten erlebt, weil dann konntest du ja nicht nur das live lernen, sondern auch noch das drumherum alles erleben. Ne?
Ja, das war mal ganz spannend. So, und dann gibt es hier noch eine Zusatzfrage, die nichts mit mir zu tun hat. Naja, muss auch mal sein. da fragt er nämlich, ich habe ein Bild von Miss Piggy mit braunen Haaren gesehen. Darunter stand Tribeca Film Festival 2005. Vielleicht hast du ja etwas Hintergrund dazu. Ja, kann ich sagen, worum es da geht. Das war die Premiere von dem äußerst mittelmäßigen Film Muppets Wizard of Oz. Die Muppets haben mal den Wizard of Oz neu verfilmt. 2005. Und die Premiere war tatsächlich auf dem Tribeca Film Festival. Also diesen Film muss man sich wirklich nicht anschauen. Das ist irgendwie ein Krampf, ehrlich gesagt. Und da spielte Miss Piggy mehrere Rollen in diesem Film. Sie spielte nämlich dann diese ganzen Feen und Hexen in diesem Film. Sie spielte sowohl diese gute Fee als auch die böse Hexe. Und bei der bösen Hexe hatte sie dann braune Haare. Und deswegen ist sie da beim Filmfestival noch mit der Frisur aufgetreten.
Ach, guck mal, aber Martin kann alles beantworten. Also
das auch weiß ich, ja. Sowas weiß ich. Ich habe keine Ahnung, wer dieser Valentino bei Hallo Spencer war oder wie er hieß.
Du hast nicht nur keine Ahnung, du hast auch kein Interesse. Also das ist das Problem.
Doch, ich interessiere mich da brennend für. Wie hieß der?
Okay, der Dennis hat mir geschrieben, guten Morgen, ihr habt in eurem Podcast ja mal erwähnt, dass diverse KI-Modelle viel Quatsch über Martin erzählen. Das wollte ich mal mir genauer anschauen, habe ChatGPT gefragt, was es mir alles über Martin Reinl erzählen kann.
Ach, du lieber.
Es hat dann unter anderem erzählt, dass Martin eine sehr bekannte Puppe mit dem Namen Der blaue Klaus hat. Zu dieser Figur konnte ich allerdings nichts finden. Also habe ich die KI mal mit der Frage konfrontiert, ob sie sich den blauen Klaus nur ausgedacht hat. Und das hier kam als Rechtfertigung. Ich blende euch das jetzt mal ein, Martin auch, per WhatsApp. Die KI sagt dann, das ist das Geräusch, wenn Martin eine WhatsApp bekommt.
Genau.
Oder wenn Martin die KI sagt dann als Rechtfertigung, naja, es ist ja nicht ausgeschlossen, dass die Figur existiert oder existiert hat, denn bei so vielen Puppen und Shows könnte eine Figur mit dem Namen Blauer Klaus durchaus dazugehören. Das finde ich sehr gut, so kann man sie immer schön rausreden.
Ja. Also die KI redet ja wie Donald Trump. Könnte ja sein, vielleicht auch nicht. Also der Blaue, ich kann aber ein bisschen was dazu erzählen.
Ja, mach mal.
Ich weiß nicht, wie die KI auf diese Ideen kommt. Also mein Bruder heißt Klaus, der ist aber nicht blau. Also außer manchmal am Wochenende vielleicht. Ich habe natürlich den blauen Hai, den gibt es. Es gibt den blauen Klaus, das ist eine Figur von Loriot, die bei Woman Wendelin aufgetreten ist. Im Großen Preis. Guck mal, jetzt werde ich wieder so ganz nerdig. Also es gab ja im Großen Preis immer die Auftritte von Woman Wendelin. Das war auch das Einzige, was man als Kind toll fand am Großen Preis. Wenn kurz vor, so im letzten Drittel der Sendung dann Woman Wendelin auftauchten. Und da gab es dann so ein Marsmännchen, das ab und zu mal auf die Erde kam. Und das war eben der blaue Klaus, der ursprünglich mal grün war, aber es gab so eine französische oder belgische Comicserie mit so grünen Marsmännchen. Und da gab es dann irgendwie gab's Ärger oder eine Klage, dass man das verwechseln könnte. Deswegen musste Loriot dieses Männchen dann irgendwann blau machen. Und das wird auch übrigens noch zu horrenden Preisen als Sammlerstück gehandhabt. Das gab es da mal so als PVC-Figur, den blauen Klaus. Wenn man den kleinen blauen Klaus im UFO besitzt, dann kann man sich auch die Schuhe von Miss Piggy leisten. das ist wahnsinnig teuer.
Mein Opa hat mir auf dem Sterbebett den blauen Klaus mit UFO gegeben. Ich habe ausgesorgt.
Ich habe tatsächlich einen blauen Klaus, aber ohne das UFO, der ist nichts wert wahrscheinlich.
Olli Schulz hatte mal vor ein paar Jahren bei Fest und Flauschig auch über diesen blauen Klaus was erzählt und hat auch gesagt, dass er gerne mal so eine Figur hätte und dann haben ihm ein paar Hörer Figuren davon zugeschickt. Und dann hat er so überlegt, ja, wenn ich jetzt immer, wenn eine neue blaue Klaus-Figur auf eBay kommt, wenn ich die aufkaufe, dann habe ich irgendwann das blaue Klaus-Monopol Deutschlands. Das
ist natürlich. Nee, dem haben ganz viele Leute blaue Klause geschickt. Ja, er hat dann hätte ich bitte auch gern noch, ich hätte gern das UFO dazu. Den Klaus habe ich schon, aber das UFO brauche ich noch.
Ja, der Klaus, der macht doch auch so eine Bewegung, dass man ihn da so andocken will ans UFO, ne? Der hat doch irgendwie so.
Und?
Der hat doch so die Hand angewinkelt. Oder den Arm.
Der hat so eine Pose, den kann man genau. Dann so. Dass der sich das dann so dann festhält, so am UFO-Rand.
Ja.
Was für ein Scheiß wir heute reden. Irgendwie habe ich heute Eindruck, wir reden heute überhaupt nicht über Puppen, sondern nur über so einen nerdigen Firlefanz. Weil wir vorhin so schön darüber geredet haben, besonders du, wie diese Folgen hier gebastelt werden. Hier kam noch so eine technische Beschwerde rein.
Oh.
Ich kenne mich da ehrlich gesagt überhaupt nicht aus. Pass auf, da schreibt nämlich Florian, bitte deaktiviert Autodubbing und die automatische Übersetzung des Videotitels. Ja. Habe mein Handy auf Englisch eingestellt und bekomme euer Video zwangsweise mit schrecklichen amerikanischen KI-Stimmen präsentiert, ohne dass YouTube mich das irgendwie ändern lässt. So, und dann schrieb noch jemand anderes dazu, ja, der Autodub ist grauenhaft. Ich habe keine Ahnung, worum es geht. Wir reden so. Das ist kein KI. Das sind unsere echten Stimmen.
YouTube meint das so gut. Das kenne ich nämlich auch andersrum. Wenn ich mir Videos aus den USA angucke, manche haben plötzlich einen deutschen Titel, obwohl sie von englischen Uploadern sind. Und wenn ich das aufrufe, wird das manchmal quasi live übersetzt. So ein bisschen wie bei Wetten, dass früher. Ach, weißt toll. Du, wenn da hier Tom Jones auf der Bank saß.
Ist das unser Fehler? Habe ich da was falsch eingestellt?
Es kann sein, dass du vielleicht als Kanalinhaber von Big Smile Cologne da irgendeine Einstellung machen musst, damit das bei deinen Videos nicht stattfindet. Das werden wir uns gleich im Nachgang nochmal angucken, wie das genau ist. Da ich auf meinen Kanälen keine internationalen Zuschauer habe ich das Problem noch nicht gehabt. Aber es ist eine neue YouTube-Einstellung. Ich nehme an, dass man die als Kanalinhaber einstellen muss. Du sagst, meine Videos werden nicht transkribiert. Meine Videos bleiben, wie sie sind. Ich glaube, das ist eine Einstellung. Das ist aber noch neu. Das hat mit dem Podcast und mit der Videodatei überhaupt nichts zu tun.
Aber kann denn der Florian uns jetzt, oder hört er, Florian, can you hear us in German also, or do you hear us always in English?
Ja, das ist die Frage.
Was klingt, das wohl jetzt übersetzt? Was passiert,
wie klingt Martins jetzt? Englische Synchronstimme?
Das weiß ich. Ich habe nämlich mal, ich wurde mal synchronisiert.
Ach.
Ich habe mal meine eigene englische Synchronstimme, hab ich das nicht erzählt, beim Haselhörnchen, in der Haselhörnchen-Folge? Es wurde mal eine Folge vom Haselhörnchen für Amerika übersetzt, weil die wollten das verkaufen nach Amerika. Das hat aber keiner haben wollen. Und da wurde in Amerika das synchronisiert und ich bekam Stimmproben von Leuten, die mich nachäffen. Und dann war einer dabei, der klang wirklich genau wie ich. Ja. Das fand ich ganz toll. Den habe ich noch geschrieben und dann wurde aber nichts mehr draus. Harvey Squirrel haben sie es genannt. Ja, Harvey Eichhörnchen. Und der Jammerlappen hieß Whiny Clough.
Ah, okay. Ja, passt doch.
Der hatte so eine Stimme im Englischen.
Ja, also das muss eine YouTube-Einstellung sein. Ich habe davon auch schon gehört, habe da nur so am Rande nur Erfahrungen mitgemacht. Das gucken wir uns an, damit künftig auch alle internationalen Zuhörer wieder deutsche Sprache hören können.
Ja, aber ich hätte schon ganz gerne mit dem Podcast-Karriere in Amerika gemacht. So ist nicht. Ich weiß auch, dass ein, zwei Leute in Amerika das hören, was wir reden. Ich verstehe natürlich nur die Hälfte, aber die grüße ich an dieser Stelle mal ganz lieb.
What is exactly the Wallraffplatz? You're talking always about the Wallraffplatz.
The Spätz from Wallraffplatz.
Spätz von Wallraffplatz.
Jetzt.
So, have I not something? I guck mal in my Unterlagen. I watch into my underlayers.
Ich denke nicht. Mir haben mehrere Leute gesagt, Achtung Julian, in der ZDF-Schatzkiste, das ist so eine Art Paywall-Angebot von Amazon via ZDF, sind über 200 Folgen Hallo Spencer. Guckt euch da gerne mal rein, man kann da wohl ein kostenloses Probeabo machen. Ist für uns beide nicht so interessant, weil ja, weil das eben dann doch nicht alle sind, aber da es bisher nur irgendwie 150 frei verfügbar gab, wer Lust hat, sich da reinzubegeben, ist ein bisschen wild durcheinander gemixt. Da müssen sie nochmal sortieren, aber da ist einiges da, ZDF-Schatzkiste. Das ist so eine Art öffentlich-rechtliches Paywall-Angebot, so wie ARD Plus. Kennst du das?
Das kenne ich, selbstverständlich.
Natürlich.
Ich habe schon mal davon, tatsächlich davon schon mal gehört.
Ich habe auch geguckt, so, was die da sonst noch so haben, diese Drombusch und solche alten Serien. Das ist ganz nett, zumindest. Ja.
So, ich möchte jetzt, sind wir durch? Weil eine Sache habe ich noch, die ich aber gerne als Letztes bringen möchte.
Möchtest du jetzt deinen Abschied verkünden? Darf ich Mike Krüger vorher noch ein Lied singen lassen?
Genau. Hast du kein Lied für mich vorbereitet, was du mir jetzt am Lagerfeuer vorsingst?
Er hat die Strophe vergessen, er sucht sie noch. Moment. Ja, okay, dann mal los.
Pass auf, es geht jetzt um Folgendes. Ich möchte an dieser Stelle Kai Oliver Derks grüßen, der jetzt wahrscheinlich strunzbesoffen ist. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, was ich habe heute etwas gemacht im Laufe dieses Podcasts. Das ist dir ist es wahrscheinlich nicht aufgefallen, aber Kai Oliver Derks wird es aufgefallen sein. Der schreibt nämlich, indes erwäge ich, um womöglich sogar noch mehr Spaß an unserem Podcast zu haben, beim nächsten Mal das Hören mit einem lustigen Trinkspiel zu verbinden. Also, bei jeder Verwendung des Füllworts tatsächlich durch Martin Reinl muss ein kleines Schnäpschen getrunken werden. Wer tatsächlich das Ende des Podcasts tatsächlich noch mitkriegt, hat gewonnen. Tatsächlich. Scheinbar sage ich sehr oft das Wort tatsächlich. Und ich habe es heute bewusst ständig in diesen Podcast eingebaut. Und lieber Kai-Oliver Derks, wenn du jetzt erraten hast und noch gerade stehen kannst, wie viele tatsächlich ich eingebaut habe, dann schicke ich dir einen Magneten von Charming Traudel.
Oh.
So. Oder vom betrunkenen Hai. Nee, vom betrunkenen Hai natürlich, weil er ist ja jetzt blau vom Trinkspiel.
In ein paar Jahren schreibt er zurück, seit vielen Jahren versuche ich jedes Wochenende mit meinen Freunden das endlich mal durchzuzählen, dann wir kriegen das einfach nicht hin.
Aber mir kommt immer dann die Notaufnahme wegen der Alkoholvergiftung. Ach, das ist mir nie aufgefallen, dass ich das mache, aber das kann tatsächlich sein.
Ja, wir sind ja auch ein Tatsachen-Podcast. Naja.
Ja, eben.
Das ist süß. Das ist, immer muss man so Bullshit-Bingo machen.
Jetzt fühle ich mich so ertappt bei einer Sache, die ich gar nicht wusste, dass das so ist. Aber naja, ich habe das mal. Ich kannte ja Alfred Biolek persönlich und ich habe ja mal irgendwie ihm mal erzählt, dass ich das so lustig finde, wie er, wenn er bei Boulevard Bio in der Talksendung da so sitzt auf seinem Stühlchen, wie er immer so seine Beine verknotet. Weil der saß immer da so und hat sich in diesen Stuhl so reingedrückt und so reingearbeitet irgendwie, reingeflochten und hat sich dabei immer so die Beine so übereinander geschlagen oder so ganz lustig verdreht. Und das habe ich irgendwann mal festgestellt. Und das ist ihm auch so, wie mir das tatsächlich nie aufgefallen. Und zumindest nicht bis zu dem Zeitpunkt. Und irgendwann, ein, zwei Jahre später, hat er mir dann mal erzählt, dass er seitdem immer geguckt hat während der Sendung, wie er die Beine hat, weil er dann ihm das so bewusst wurde, was er da macht.
Ja, ja.
Und deswegen möchte ich mich heute noch damit schmücken, der Choreograf von Alfred Biolek gewesen zu sein.
Ja gut, so, okay, also dann erzähle ich dir auch nur ganz kurz was, dauert nur 30 Sekunden. Ich hatte, als ich frisch Führerschein gemacht habe und dann so in die 20er ging, da hatte ich eine Zeit lang so ein Kinnbärtchen, weil ich das damals sehr, sehr schön fand irgendwie. Und es gibt ganz viele Bilder von mir, wo ich so ein Kinnbart hatte. Und irgendwann hat mir mal irgendjemand gesagt, Julian, das sieht irgendwie aus, als hättest du da Schamhaare im Gesicht. Und dann bin ich zum Badezimmer gegangen und habe das nochmal mit einem frischen Blick angeguckt. Und dachte, scheiße, der hat recht. Und da habe ich sofort am selben Tag noch den Kinnbart abgeschafft. Also, manchmal muss es einem nur jemand sagen.
Oh Gott, ich hoffe, dass das... Also bitte sagt uns nichts sonst, wo es aussieht, als hätten wir Schamhaare irgendwo oder irgendwie sowas.
Das war nicht ganz abwegig zumindest. Naja,
ja, gut. Ich bin ja leicht mit sowas zu verunsichern, muss ich gestehen. Also ja. Wenn man mich auf irgendeine Sache hinweist, dann lässt mich das nicht mehr los. Also bitte sagt mir nicht, was ich so oft sage oder wo ich irgendwelche Haare habe.
Aber tatsächlich geht noch, finde ich.
Ja, danke. Dann machen wir jetzt tatsächlich mal Schluss.
Okay.
Sollen wir noch erzählen eigentlich, wir haben gar nicht beim letzten Mal verraten, worum es in der nächsten regulären Folge geht, die dann so am 1. Januar
da
passiert.
Da wird der Hörer schon wieder betrunken sein, aber aus anderen Gründen.
Ach so, wieso?
Naja, weil der Januar, Silvester, 1.1.
Ach so, natürlich. Ja, wir sind ja jedes Mal live am 1. Und wir werden live, also wir zählen quasi runter, ne? So 3, 2, 1, Prost Neujahr! Herzlich willkommen zur Popkultur, zur ersten Folge im neuen Jahr. Das wird unser Dialog sein an diesem Abend.
Okay, machen wir so.
Naja, vielleicht nehmen wir es auch 2 Tage vorher auf. Also im Januar. Da machen wir wieder etwas, wo sich die KI dann sehr viel Mühe geben muss, das alles ins Englische zu übersetzen, denn wir reden mal wieder über eine deutsche Produktion und zwar wieder über eine unserer liebsten Puppenkisten, der Augsburger Puppenkiste und einen Klassiker, den auch sich einige schon gewünscht haben. Und wir gehen nach Lummerland und beschäftigen uns mit den Abenteuern von Jim Knopf.
Ja, endlich. Das ist ja auch eines der ersten Sachen, an die man denkt, wenn man eine Augsburger Puppenkiste hört und wird auch immer so bleiben. Auch wenn sie aktuell ja wieder ein bisschen nachlegen mit neuen kleinen Produktionen und so weiter, aber diesen großen Klassiker müssen wir uns schon mal angucken.
Genau. Und das wird tatsächlich von uns erledigt am 1. Januar. Und bis dahin wünschen wir fröhliche Weihnachten, guten Rutsch, falls wir uns noch nicht mehr sehen und hören und all diese anderen schönen Dinge, die man sich so wünscht.